Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren wundervollen Kraftmenschen-Session hier bei Gedankenkraft, deinem Mind-Science-Power-Podcast. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin Gründerin und Mind-Science-Coach von Gedankenkraft und heute habe ich einen ganz besonderen, inspirierenden Interviewpartner für dich hier im Podcast und zwar ist es der Maler Carsten Westphal. Und Carsten malt an ganz besonderen Orten, er malt nämlich in der Wüste. Und wir sprechen heute in dem Interview gemeinsam darüber, was ihn an der Wüste so inspiriert, warum die Stille seine Inspirationsquelle ist und warum das Malen für ihn eine wunderschöne meditative Erfahrung ist. Und für mich ist es wirklich ein ganz, ganz großartiges Interview geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und ich habe zu Beginn schon angedeutet, bei deinen Bildern gibt es zwei Besonderheiten. Zum einen malst du nicht nur mit Farben, sondern wirklich auch mit Elementen wie Erde und mit Sand. Und zum anderen malst du an einem ganz außergewöhnlichen Ort. Erzähl uns doch mal, wie du dazu kamst, in der Wüste zu malen und wie du vielleicht auch deinen Weg zur Malerei gefunden hast.
Ja, erstmal hallo. Ich freue mich, in deiner Sendung zu sein und ein paar Antworten zu geben auf die vielen Fragen des Lebens. Also, wie kam ich in die Wüste und warum male ich dort? Ich habe klassische Archäologie studiert und war schon immer ein Mensch, der gerne etwas in die Hand genommen hat, sage ich mal. Ob es nun in der Sandkiste war als Kind oder später bei handwerklichen Versuchen mit Holz oder ja, oder auch als Archäologe nachher als Ausgräber. Dann hatte ich halt Kelle und Pinsel und habe in der Geschichte der Menschheit in die Tiefe gegraben, um zu versuchen, bestimmte Lücken in der Menschheitsgeschichte zu schließen, also in dem Wissen. Mhm. Und habe letztendlich dieses gleiche Werkzeug dann benutzt, um meine Bilder zu malen. Also ich habe als Archäologe die Wüsten bereist und wollte dort immer ausgraben. Und dann irgendwann nach dem Studium habe ich beschlossen, okay, Archäologie ist spannend, aber Malen gibt mir noch mehr. Ich stelle etwas her. Also ich schreibe nicht nur darüber sozusagen, sondern ich habe dann ein fertiges Produkt, das ich mir an die Wand hängen kann oder eben auch in die Welt verkaufen kann. Es bleibt etwas von mir zurück. Nicht nur Worte, sondern eben auch Taten und Gegenstände. Und deshalb bin ich Maler geworden, weil es auch immer schon meine Passion war, meine zweite Passion, die Malerei. Und so fuhr ich eben zum ersten Mal in die Wüste Anfang der 2000er, um das auszuprobieren, um zu sehen, was gibt mir die Wüste. Ich war ja vorher noch nicht da. Also ich habe zwar in verschiedenen Ausgrabungen gearbeitet, aber das war alles auf dem europäischen Festland. Gut, ja, und dann habe ich meine Liebe zur Wüste entdeckt. Das war wie so ein Wow-Effekt. Und ich hatte auch gleich Farben und Pinsel mit und habe dann losgelegt. Und eben arbeite ich jetzt mit den gleichen Werkzeugen, wie ich als Archäologe gearbeitet hätte, mit Kelle und Pinsel. Nur, dass jetzt Leinwand und Farben und Wasser dazugekommen sind.
Ja, das klingt total spannend und auch einfach wunderschön, weil es ja irgendwie so das, was du ursprünglich gemacht hast, mit anscheinend deiner Leidenschaft und deinem Hobby für die Malerei wunderschön verbinden kann und zu was Neuem entstehen lässt. Was für eine besondere Inspiration siehst du denn in der Wüste? Also was passiert mit dir, wenn du die Wüste betrittst und wie kommt es dann zu diesem Malprozess? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Ja, die Wüste verändert einen Menschen. Es ist eine Landschaft, kann man schon mal sagen, in der alles Überflüssige hinweggenommen wurde. Die Araber sagen ja auch, das ist der Garten Allahs, den er geschaffen hat, um darin in Ruhe zu wandeln. Und genauso ist es auch für den Menschen. Er kommt in eine Landschaft, in eine Urlandschaft, wo einfach nichts ist, wo man die Leere spürt, wo einfach so eine grenzenlose Unendlichkeit, eine uferlose Weite sich ausbreitet, wenn man oben auf einer Düne sitzt und ins Rund guckt. Bis in jede Richtung sieht man bis zum Horizont, über einem der strahlende blaue Himmel. Und dann sitzt man mitten in diesem orangenen Sanddünenmeer und ist mit sich allein. Und das Schönste ist einfach, dass man umfangen ist von Stille und diese Stille lässt die eigenen Gedanken laut werden, sodass man plötzlich mit sich selbst konfrontiert wird. Das muss man natürlich aushalten können. Also man muss diese Stille und das Alleinsein, ich sage nicht Einsamkeit, denn ich habe mich in der Wüste noch nie einsam gefühlt, aber dieses Alleinsein, das muss man wollen und man muss sich dem aussetzen wollen. Und wenn man das mag und sich selbst begegnet, dann, glaube ich, entwickeln sich unglaubliche Möglichkeiten für den Menschen, Erfahrungen zu sammeln auf Gebieten, die er in der Großstadt zum Beispiel gar nicht berühren kann, eben durch die Stille, durch die Weite, durch auch dieses unglaubliche Gefühl von Freiheit, das man spürt in der Wüste.
War das denn bei dir tatsächlich von Anfang an so, dass es dieses Freiheitsgefühl und dieses positive Gefühl war, oder war das schon auch ein Prozess, dahin zu kommen?
Ja, es war von Anfang an so. Und ein Freund von mir, der alle Wüsten durchquert hat mit Kamelen oder oder zu Fuß, der hat mir mal gesagt, entweder die Wüste liebt einen oder sie kotzt einen wieder aus. Und genauso ist es. Also es gibt einfach, wenn man mit der Wüste in Berührung kommt, entweder man verliebt sich und kehrt immer wieder zurück, oder aber man kann damit überhaupt nichts anfangen und ist froh, wenn man wieder raus ist. Mhm. Und dann kehrt man auch nie wieder zurück. Aber die Wüste und die Leere und diese Stille ergibt für den Menschen so viele positive Schwingungen und Möglichkeiten und Energien, sich selbst weiterzuentwickeln und auch nicht nur seinen Geist, sondern auch seine Seele, dass ich es nur jedem Menschen empfehlen kann, zumindest mal den Test zu wagen, in die Wüste zu gehen, längere Zeit dort auszuhalten, vielleicht auch dort zu übernachten, ein paar Tage oder mit einer Kameltour, sich auch dort zu bewegen, um einfach herauszufinden, was die Wüste mit einem selbst macht.
Mhm. Ja, ich habe ja gerade im Vorgespräch auch schon erzählt, ich habe diese Erfahrung für mich zumindest auch einmal schon kurz machen dürfen. Ich war, das ist jetzt bestimmt auch schon 8 Jahre her, war ich einmal in der Moreb-Düne gewesen in Abu Dhabi und war da auch nicht mit einer Reisegruppe, sondern wirklich mit meinem Partner alleine gewesen und bin dann auch irgendwann aus dem Auto ausgestiegen, als wir da angekommen sind, und wir sind einfach in diese Dünenlandschaften hineingelaufen. Und für mich war das einfach in dem Moment auch wie so ein riesengroßer Sandspielplatz. Also es ist irgendwie, es ist, wie du auch schon beschreibst, es ist eine unglaubliche Weite, die man auf der einen Seite wahrnimmt. Für mich war die Stille tatsächlich erstmal etwas beängstigend, weil es einfach was ist, was ich so vorher noch nicht erlebt habe. Man hört wirklich jede einzelne Fliege surren. Und das war wirklich was, ja, ich habe es bis davor noch an keinem Ort der Welt erlebt. Aber je länger man irgendwie da geblieben ist und je mehr man dann auch selbst zur Ruhe gekommen ist und einfach sich so ein bisschen auf das Ganze eingelassen hat, war es wirklich ein schönes Freiheitsgefühl. Auf jeden Fall.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also in Narub Al-Khali war ich auch ein paar Mal. Und lustigerweise genau da, wo du warst, in der Nähe von der Moreb Dune, da habe ich ein Bild gemalt und an einem Ort, wo, als ich fertig war mit Malen, plötzlich eine Kamelherde auftauchte, die mich ansah, dann das Bild dort liegen sah, mich wieder ansah und dann dem Leithengst folgend jedes einzelne Kamel über dieses Bild gelatscht
ist. Nein.
Und das wirklich in dieser grenzenlosen Weite. Aber ich habe nun ausgerechnet dort gemalt, wo die Kamele wohl jeden Tag irgendwie auf Futtersuche lang gingen.
Ja.
Und das war sehr lustig, die Begegnung. Ich habe es lustigerweise auch gefilmt. Ich hatte eine Kamera dabei und muss immer wieder schmunzeln, wenn ich diese Blicke der Kamele sehe, wenn sie auf das Bild gucken und dann mich. Und das war eine Besonderheit. Deshalb werde ich diesen Moment und auch diesen Ort niemals vergessen.
Ja. Schön. Wenn du auf eine Wüstentour gehst, reitest du dann auch wirklich mit dem Kamel in die Wüste? Fährst du bis zu einem bestimmten Punkt mit dem Auto? Wie läuft so ein Erlebnis bei dir ab?
Ja, ich war ja in vielen Wüsten dieser Erde schon. Mein erklärtes Ziel ist auch, alle Wüsten der Welt zu bereisen und dort zu malen. Und gerade in den arabischen Wüsten, also Sahara, Rub al-Khali und so weiter, da hat man natürlich die Möglichkeit, mit Kamelen unterwegs zu sein. Und das ist wirklich die schönste Art zu reisen in der Wüste. Denn dort, in einer Geschwindigkeit, sage ich mal, in der die Seele Schritt hält, unterwegs zu sein, das ist ein Zitat von Achille Moussa, ein Freund von mir, das er immer wieder bringt bei seinen Vorträgen, aber ich finde das so schön. Einfach diese Idee, in einer Geschwindigkeit unterwegs zu sein, wo man alles nachvollziehen kann. Also zum Beispiel es gibt ein afrikanisches Volk, die vor jedem Ziel, wenn sie eine lange Reise gemacht haben, halten sie erstmal an, um zu warten, dass die Seele sie wieder einholt, sozusagen, bevor sie dann diesen neuen Ort betreten. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Und genauso ist es, mit diesen Kamelen unterwegs zu sein, in einer wirklich geruhsamen Geschwindigkeit, wo man alles genau wahrnehmen kann und erleben kann. Man kann an die Kamele, die ja sehr geländegängig sind, alles Gepäck dranhängen. Das heißt für mich wichtig Wasservorräte und Farben, Pinsel, Leinwände und so weiter. Und natürlich Essen, Proviant, Zelt, wenn nötig. Und mit dem Auto kommt man eben nur an bestimmte Grenzen sozusagen. Mhm. Man kann nicht die höchste Düne hinauffahren. Den letzten Weg, sage ich mal, geht man immer zu Fuß. Das schaffen teilweise auch Kamele nicht. Oder ja, die lässt man dann unten quasi im Tal und man geht dann zu Fuß auf den höchsten Gipfel. Denn von dort hat man den schönsten Blick und da sind meistens auch die magischsten Orte, um dort zu malen.
Ja, das ist auch irgendwie total schön. Was mir gerade noch so einfällt, ist das erste Mal, als ich tatsächlich auch Bilder von der Wüste gesehen habe, habe ich gedacht, dass das irgendwie bearbeitet wurde oder so, ne? Weil das sind ja wirklich, das sind Farben, das sind Formen, die letztendlich mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erstmal überstiegen haben, weil ich sie davor nie gesehen habe. Und erst in dem Moment, wo ich dann da war, habe ich gesehen, Mensch, das ist wirklich so. Und das war für mich total abstrakt und irgendwie auch total unwirklich. Also es ist schon irgendwie wie so eine ganz andere Welt, in die man eintaucht.
Das Schönste ist, finde ich, an der Wüste, dass es eine Urlandschaft ist, wo man sich wirklich vorstellen kann, dass es einen Schöpfer gab, der diese Landschaft schuf. Mhm. Und es ist eben von menschlichen Spuren, wenn sie denn gemacht werden, nicht übersät, sondern die werden verweht vom Wind. Und das ist das Schöne. Diese Urlandschaften sind so ursprünglich, dass man immer das Gefühl hat, wie im Winter, wenn der erste Schnee gefallen ist, dass man die ersten Spuren darin macht. Und dort in dieser Urlandschaft unterwegs zu sein, gibt einem dieses Gefühl, dieses zeitlose Gefühl, dass man sich in der Unendlichkeit bewegt. Also das heißt, ob man nun 1 Million Jahre vorher unterwegs gewesen wäre, die Landschaft sieht genauso aus. Mhm. Klar verformt sie sich durch Wind und Erosion tagtäglich, aber das geht so langsam vonstatten und die Landschaft gibt es eben schon so lange in dieser Form, dass es ein ganz bestimmtes Gefühl in einem auslöst. Nämlich dieses Gefühl von Verbundenheit mit der Erde, sage ich mal, aus der man hervorgegangen ist. Dann aber auch dieses zeitlose Gefühl von Unendlichkeit in Form von Richtung, aber auch eben von Zeit sozusagen. Und es gibt eben einem plötzlich irgendwie große Gedanken im Kopf. Also das heißt, es sind ja nicht umsonst da 3 Weltreligionen entstanden in diesen Gegenden, weil man einfach vielleicht auch Platz hat, in dieser Leere, in dieser Weite auf neue Gedanken zu kommen. Mhm. Nehmen wir mal an, in der Großstadt, da ist man von Bilderfluten und Geräuschpegeln ständig, sage ich mal, belästigt, im gnädigen Fall so ausgedrückt. Wenn man in der Wüste ist, ist da diese Stille, die einen umfängt und die einem die Möglichkeit gibt, über Dinge nachzudenken, die man sonst gar nicht in den Kopf zulässt, weil einen so viel ablenkt im Alltag. Und der ganze Druck, der von außen kommt, in der Großstadt, sag ich mal, durch den Beruf, durch Familie, durch alles Mögliche, der ist plötzlich weg in der Wüste. Man ist da ganz mit sich allein. Und gerade wenn man mit Kamelen unterwegs ist, hat man wirklich viel Zeit nachzudenken. Und ich glaube, dann kann man auch schon mal auf die Idee kommen, eine Religion sich auszudenken. Ich habe auch oft gedacht, irgendwie, Mensch, gerade in diesen Orten des Nahen Ostens, wenn man da unterwegs ist, eigentlich müsste man die Religion mal ein bisschen umschreiben und das Beste, die Quintessenz aus allen rausnehmen, um wirklich nur die besten Gedanken herauszunehmen. Unabhängig von den Bildern, die Religionen liefern, wie das dazu entstanden ist. Also Weihnachtsgeschichte, Ostern, was weiß ich. Das sind natürlich Eckpfeiler der Religion und das möchte ich auch gar nicht irgendwie in Frage stellen. Aber ich glaube, so Bergpredigt zum Beispiel, also ich als Christ darf das jetzt mal sagen, hat die wichtigeren Informationen für den Menschen. Also nämlich die Aussagen, die da getroffen werden. Und Nächstenliebe und so weiter, das sind alles so Fakten, die jeden Menschen angehen. Und wenn man das herauskristallisiert, also aus allen Religionen, dann würde man, glaube ich, das Allerwichtigste für die Menschheit herausnehmen und als Leitfaden sozusagen nehmen können, um ein glückliches und gutes Leben zu führen. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will nur sagen, dass man in der Wüste eben auf große Gedanken kommen kann. Und deshalb ist es absolut nachvollziehbar, dass da die Religionen entstanden sind, ersonnen wurden.
Gerade auch, wenn du jetzt über große Gedanken sprichst, deine Bilder, die du malst, verkörpern die deine Gedankenwelt dann auch tatsächlich, die du in diesen Momenten hast?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich male ja mit dem Material der Wüste. Das heißt, ich nehme von diesen magischen Orten, die ich vorfinde, das Material, den Sand, den Staub, Salz, Schlamm, alles, was ich, oder kleine Steinchen, und verarbeite sie dann mit Bindemitteln auf der Leinwand zu einem Relief sozusagen. Mhm. Und dieses Relief, kann man sich vorstellen, sieht dann aus wie die Wüste rundrum. Also ähnliche Farbgebung, ähnliche Dünengebung und so weiter. Teilweise hilft mir der Wind im Sandsturm, dieses Material über die Leinwand zu wehen. Und dann klebt es wirklich so fest, wie der Wind es geformt hat. Und das ist für mich das Wichtigste. Also wirklich so eine Zusammenarbeit mit der Wüste sozusagen, um diese Wüstenbilder herzustellen. Und man hat dann wirklich auch den Zauber der Wüste auf der Leinwand, wenn man sich das Bild an die Wand hängt. Mhm. Nun, das Interessante ist, wenn man dann über der Leinwand kniet und mit dem Material und den Farben das Bild entstehen lässt, dann zerfließen mit der Farbe, mit dem Wasser, das die Farbe über die Leinwand fließen lässt, auch die Gedanken. Das heißt, man denkt ganz normal, wie bei jeder Tätigkeit, alle Gedanken, die einen, auch wie bei einer Meditation, man lässt sie zu. Mhm. Sie fließen vorbei und irgendwann verblassen sie im Sonnenlicht und sind irgendwann nicht mehr existent. Also man hat nicht mehr das Gefühl, dass man denkt. Man ist dann in so einem Malprozess, in einem Flow sozusagen, in einem Tun, wo die Gedanken unwichtig werden und wo man plötzlich es zulässt, dass das Unterbewusstsein mitgestaltet. Natürlich wissen die Hände und weiß der Körper schon aus Erfahrung, was zu tun ist, um ein gutes Bild zu malen, sage ich mal. Das heißt, man muss dann auch aufpassen, dass man nicht immer wieder die gleichen Bilder malt. Aber das habe ich noch nie so in der Wüste erleben müssen, sondern es entsteht immer wieder etwas Neues. Und wenn man die Möglichkeit hat, durch diese malende Meditation sozusagen die Gedanken mal auszuschalten, das Bewusstsein auszuschalten und eher auf Empfang zu schalten, dann entsteht etwas Neues. Dann entstehen auch neue Ideen, aber eben auch neue Bilder in meinem Fall.
Und das finde ich jetzt auch nochmal ganz spannend, dass du sagst, auf Empfangen zu schalten. Also Empfangen von deinem Unterbewusstsein, aber Empfangen in dem Sinne ja auch so ein bisschen von dem, was um dich herum ist und zu gucken, wie spielt das in dich quasi mit hinein und ja auch irgendwo mit allem eins zu sein.
Das stimmt, ja. Also ich denke auch oft so, wenn man dran denkt, allein zu sein in der Wüste, dann heißt das ja, wenn man das Wort mal auseinander nimmt, all ein, also mit allem eins zu sein. Und genau dieses Gefühl hat man, wenn man in der Wüste ist. Man fühlt sich nicht mehr allein, sondern man fühlt sich irgendwie zusammenhängend mit allem, was einen umgibt. Und das gibt natürlich auch unglaublich viel Kraft und eine Geborgenheit und wenn man so will, Gottesnähe, was einen berührt und was man nie vergisst und was auch die Grundlage dafür ist, dass man aus sich selbst heraus und aus dem, was einen umgibt, ein Neues erschaffen kann.
Schön, ja. Jetzt ist ja Malen in der Wüste natürlich was du als sehr meditativ beschreibst, aber Malen an sich kann ja auch ein unglaublich schöner meditativer Prozess sein. Hast du da vielleicht irgendwie auch ein paar Tipps, wie man in so einen meditativen Prozess vielleicht gut reinkommen kann, wenn man jetzt nicht, sag ich mal, den Kamelritt Schritt für Schritt in die Stille hat, was einen mit jedem Schritt, den man geht, auch entschleunigt. Wie kann man Malen als meditativen Prozess vielleicht im Alltag auch für sich gut integrieren?
Also jeder, der schon mal gemalt hat, der wird mir bestätigen, dass Malen einen unglaublich beruhigt. Das heißt, man kann sich wirklich in dieser Tätigkeit verlieren, wenn man das Malen liebt und wenn man einen Zugang gefunden hat. Mhm. Und wenn das Ergebnis dann auch dementsprechend aussieht und man nicht denkt, oh Mann, das lass mal lieber wieder. Also wenn man das Malen für sich entdeckt, ist es eine Tätigkeit, die einen Ruhe schenkt, die einen erfüllt mit etwas und wo man dann auch am Ende noch ein schönes Ergebnis hat, was man vorzeigen kann. Aber dieses Tun, dieses Malen an sich, was du sagst, also Meditation, das ist eine Art Meditation für mich, weil man sich so richtig fallen lassen kann in diese Tätigkeit. Ideal ist es natürlich, wenn man das in einer Umgebung tut, wo man die Geräusche möglichst abschalten kann. Also nicht unbedingt auf einer Hauptstraße zur Hauptverkehrszeit malen, sondern besser in den eigenen vier Wänden oder eben im Garten oder im Park oder ja im Wald oder da, wo eine Stille schon von per se umfängt. Dann, glaube ich, kann man durchs Malen sehr, sehr ruhig, sehr glücklich werden und es erfüllt einen mit auch Kraft. Und interessanterweise, um das nochmal kurz zu erwähnen, ich gebe ja auch Kurse in verschiedenen Kunstakademien. Und da habe ich jedes Mal das Gefühl, das dauert immer so eine Woche, so ein Kurs, dass am Anfang natürlich die Menschen mit ihren ganzen Problemen und Hektik ankommen. Am Ende des Kurses sind immer alle total ruhig, entspannt, erfüllt, glücklich. Natürlich auch, weil sie mit Gleichgesinnten zusammen sind und mal in ihre Welt, die sie mögen, abtauchen können. Aber auch, weil durch das Fließen der Farben unglaublich viel Spannung, Anspannung dahin fließt. Also man kann sozusagen loslassen von all dem, was einen im Alltag so beschäftigt und fesselt und einem Sorgen macht. Und am Ende sind alle so, ja, haben viele Kraft geschöpft und gehen irgendwie ganz beseelt wieder zurück in den Alltag und können diese Ruhe, die ich auch in der Wüste mitbringe, in mir, über Wochen dann erhalten und die geben einem auch dann für den Alltag auch wieder Kraft und so eine Ausgeglichenheit, so eine Harmonie.
Bietest du neben den Malkursen, die du anbietest, auch Malreisen an?
Das werde ich oft gefragt, ob ich jemanden mit in die Wüste nehmen würde. Das interessiert natürlich viele Menschen. Aber ich habe mir das gründlich überlegt und ich liebe es, allein zu sein in der Wüste. Und das ist auch das Besondere. Und deshalb, wenn ich jetzt mit einer Gruppe unterwegs wäre, dann wäre man natürlich auch verantwortlich für all die kleinen Wehwehchen und Sorgen der Teilnehmer. Und dann hätte ich nicht mehr das Erlebnis, was ich eben habe, wenn ich da allein unterwegs bin. Also reise ich lieber mit Kamelen, die sind geduldig. Die sind zwar auch manchmal störrisch und bockig und so weiter, aber sie reden nicht so viel und es ist einfach so, man ist nicht so abgelenkt. Man lässt sich nicht so ablenken von dem, was man so liebt.
Und wenn du in die Wüste reist, wie lange dauert so eine Reise für dich? Also du schläfst, hast du gesagt, auch wirklich im Zelt dann in der Wüste, aber wie lange bist du da tatsächlich unterwegs?
Von, sage ich mal, 2 Wochen bis 2 Monaten.
Am Stück in der Wüste?
Ja. Also jetzt, vor 2 Jahren war ich 2 Monate in den USA, im Südwesten unterwegs, bin da 20.000 Meilen durch die Wüsten gereist. Da gibt es viele verschiedene wunderschöne Landschaften, unglaublich. Vom Flugzeug aus, wenn man da ankommt, denkt man, oh Gott, ist das eine Schrottlandschaft da unten. So. Da ist ja überhaupt nichts los. Aber wenn man dann landet und dann mit dem Auto bin ich gefahren, durch die Landschaft sich bewegt, dann ist man so fasziniert, weil sie so unterschiedlich ist und so viele wunderschöne Wüsten hat. White Sands zum Beispiel ist eine kristallklare, weiße Wüste unter blauem Himmel. Also weiß und blau überwiegt da in den Farben. Andere Wüsten sind richtig rot vom Gestein her und vom Sand. Death Valley, dann wieder so eine Salzwüste in schwarzen Bergen gelegen, so, oder auch farbigen, goldenen, roten Bergen gelegen, also wunderschöne Landschaften. Und den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, war einfach aufgrund der Tatsache, dass die Landschaften so wunderschön sind und man möglichst viel mitnehmen will und erleben und sehen will, dass ich einfach mir dieses nicht gegönnt habe, zu verweilen, an einem Ort zu bleiben, mich vertraut zu machen, mit dem Ort, mit der Landschaft, um dann darüber hinaus so die Wahrheit hinter der Wahrheit aufzuspüren. Das heißt, mit meinen Wahrnehmungen darüber hinaus zu gehen, was man an Informationen herauszieht und eher so ein bisschen dieses Strahlen, dieses Hintergrundstrahlen zu empfangen. Mhm. Das habe ich nur an ein, zwei Stellen gehabt. Und das war so magisch, dass ich das nie vergessen werde. Deshalb möchte ich auch unbedingt zurück. Aber das kann man in anderen Landschaften auch haben. Und deshalb gebe ich einfach mal den Tipp, gönnt euch einfach Ruhe und verweilt. Macht euch mit dem Ort oder den Menschen oder was es auch immer ist oder mit der Tätigkeit vertraut. Gönnt euch einfach Zeit. Und dann, glaube ich, könnt ihr über den Schatten oder nein, über ja, die eigene Sichtweise, über den eigenen Horizont hinüberschauen und so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und etwas wahrnehmen und etwas spüren, was man ja in der Schnelllebigkeit unserer Zeit gar nicht mehr sich die Chance gibt, sozusagen wahrzunehmen. Also einfach verweilen, in Ruhe einfach mal gucken, einfach mal spüren. Es gibt doch jetzt gerade, habe ich es neulich mal gelesen, Waldbaden oder sowas?
Ja, genau, es ist ein japanisches Ritual.
Ah, guck mal, ja. Das ist ja in der Wüste nichts anderes, wenn du auf der Düne sitzt und einfach mal, wenn du ankommst, dich...
Wüstenbaden sozusagen.
Ja, einfach dich in diesem Moment fallen lässt und einfach mal um dich rumguckst und einfach mal nichts tust, sondern einfach nur wahrnimmst. Mhm. Mit allen Sinnen, also auch mit dem Geruch, mit nimmst den Sand in die Hände und lässt ihn durch deine Finger rieseln und riechst vielleicht dran. Nimmst vielleicht auch mal zwei, drei Körner in den Mund, einfach um zu sehen, wie es schmeckt. Du hörst die Stille oder versuchst dich hineinzuhorchen in das Nichts. Und genau das ist es, was das Leben so lebenswert macht. Wenn man nämlich dann Sinn für Details und für Augenblicke und für Momente entwickelt, im Jetzt zu sein sozusagen. Mhm. Achtsamkeit, das ist doch auch ein großes Wort der Zeit jetzt. Also Achtsamkeit einfach... darauf zu achten, was einen umgibt und was für Auswirkungen es auf den eigenen Organismus und auf die eigene Seele hat.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es super wichtig ist, diese Achtsamkeit, sich immer wieder so ein Stück in sein Leben zu holen. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich ein großes Problem unserer heutigen Zeit ist, dass so viele Menschen das eben nicht tun und eigentlich mehr, ich sage dazu immer, mehr bestimmt werden, als sich selbst bestimmen.
Das ist ein großes Problem, vor allen Dingen natürlich in den Großstädten, sage ich mal, dass man sich immer wieder einfangen lässt von, ich meine, letztendlich will ja jeder irgendwie was verkaufen oder Achtsamkeit haben, von anderen Menschen beachtet werden, und um ein Geschäft zu machen oder einfach auch nur, um wahrgenommen zu werden. Und je mehr Menschen zusammenkommen, desto mehr entsteht da eine unglaubliche Energie, weil jeder was von dem anderen will, sozusagen. Und wenn man sich dem mal entziehen kann, einfach mal sich zurückziehen kann, dann wird man oft erst gewahr, was das Leben auch bedeuten kann. So wie das Waldbaden zum Beispiel, also im Wald einfach zu sein, das ist ja für jeden Menschen in Deutschland möglich, einfach mal in den Wald zu radeln oder zu gehen oder am besten zu Fuß unterwegs zu sein und dann einfach mal sich auf einen Baumstamm zu setzen. Das heißt einfach wirklich die Stille auf sich wirken lassen, die Vogelstimmen, das Blätterrauschen. Ja, das ist das, was das Leben lebenswert macht.
Was mich jetzt nochmal super interessieren würde und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, wenn du sagst, du bist 2 Monate lang in der Wüste unterwegs und da ja wirklich auch eine ganz andere Art des Lebens lebst für diesen Zeitraum. Und du dann zurückkommst, ich sag jetzt einfach mal in die Zivilisation, wo du eben auch schon so schön beschrieben hast, irgendwie jeder will was von einem, es ist irgendwie ganz, ganz viel, was da irgendwie passiert, es ist wie so ein Ball, der eigentlich die ganze Zeit rollt und um dich herum rollt, über dich rollt. Wie nimmst du das wahr? Wie fühlt sich das für dich an und wie gehst du dann mit diesem starken Kontrast in der Zivilisation auch um? Ist das am Anfang vielleicht auch ein bisschen schwierig? Erzähl doch mal.
Also schwierig ist es überhaupt nicht. Es ist eigentlich eher so, man kommt erfüllt von etwas zurück und ist so wirklich, strahlt so ein bisschen von innen oder ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen kann. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Man kommt glücklich zurück aus dieser Landschaft. Und dann hat man ja auch das Bewusstsein entwickelt, dass vieles gar nicht so wichtig ist. Das heißt, In der Wüste entwickelst du das Gefühl, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Und man braucht Proviant, Wasser und alles, was einen am Leben hält, Sonnenschutz. Aber letztendlich hat man da keine Sorgen, die man in der Großstadt hat oder so. Das heißt, wenn du dann zurückkommst aus der Wüste, dann hast du auch diese Sorglosigkeit in dir und lächelst eigentlich mehr über die Sorgen und die Probleme, die dann plötzlich auf dich zukommen oder an dich herangetragen werden.
Die Dinge haben also eine ganz andere Relation irgendwie.
Ja, genau. Der Wert und die Macht dieser Sorgen verändert sich. Der ist plötzlich verschwindend gering. Also das heißt, man kann diese Ruhe und diese Erfülltheit, die man aus der Wüste mitgenommen hat, über lange Wochen auch für sich erhalten, wenn man es zulässt. Mhm. Wenn man sich aber sofort wieder hineinstürzt in das Leben der Großstadt, dann wird es natürlich schwierig. Aber trotzdem, so ein paar Tage zumindest, hält es an.
Mhm. Schön. Also ich höre schon raus, eine ganz, ganz große Kraftquelle von dir scheint die Wüste zu sein.
Ja, ja, das ist wirklich wahr. Sie gibt einem Kraft und so einfach den Blick für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Auch für den Sinn des Lebens letztendlich. Schön. Ich glaube, jeder Mensch kann so eine Landschaft entdecken für sich. Wichtig ist einfach nur, dass man sich mal mit der Natur auseinandersetzt und auf die Natur einlässt. Denn wir sind ja Teil der Natur. Insofern einfach mal gucken, wo kommen wir denn eigentlich her? Und wen gibt es da sonst noch so, ne? Ich denke zum Beispiel mal, Albert Schweitzer hat auch mal gesagt, wir sind nur Leben und erleben, das Leben will. Das heißt, wir wollen leben, aber es gibt so viele andere Lebensformen von Bäumen, Pflanzen, Tieren, über Bazillen und so, die auch einfach nur leben wollen. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann hat man plötzlich auch so den Gedanken, dass man versucht, die anderen auch leben zu lassen. Mhm. Also auch Pflanzen zum Beispiel. Das ist für einen Veganer natürlich auch schwierig. Aber für einen Fleischesser ist es natürlich auch, man muss sich einfach mal Gedanken machen darüber. Und dann kommt man natürlich, klar, auch zum Essen und so weiter, wie man lebt. Und, aber da kommt dann auch wieder Achtsamkeit ins Spiel, dass man eben versucht, nicht jede Ameise zu zertreten oder einfach mal nach unten guckt oder die Fliege eben nicht an der Wand zerklatscht, sondern einfach sie hinausgeleitet aus dem Fenster oder sowas. Sie sich die Zeit nimmt, um das Fenster aufzumachen und sie rauszuwedeln oder so. Und das alles schenkt einem auch die Wüste. Also diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit und das Gefühl, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir auf das Leben und auf die anderen Lebewesen auch achten sollen. Und das wiederum führt dann dazu, dass man irgendwie auch drüber nachdenkt, wie kann ich am besten die Welt retten.
Ja.
Jeder für sich findet bestimmt einen Weg.
Aber das ist ja irgendwie auch wirklich so ein Prozess, weil also erst wenn man wirklich auch mit sich im Einklang lebt und auf sich selbst achtet und guckt, was beschäftigt mich eigentlich und Themen auch für sich löst, was man ja sicherlich in der Wüste auch tut, wenn man so viel Zeit für sich dort verbringt, erst dann ist man ja auch wirklich in der Lage, nach außen zu gucken und vielleicht auch irgendwie eine größere Vision oder eine größere Mission angehen zu können.
Das stimmt, ja. Man muss einfach sich einfach mal rauslösen aus den Alltagssorgen, aus diesem Klein-Klein, was einen ja mit tausenden Fesseln im Leben festhält sozusagen, um den Abstand zu gewinnen, um die Distanz zu bekommen, um dann wirklich auf sein eigenes Leben gucken zu können und zu sagen können, ja okay, was ist denn wirklich wichtig im Leben, wo will ich denn überhaupt hin, weshalb bin ich überhaupt hier und sich selbst einen Sinn quasi herausarbeitet.
Genau, und gerade diese Sinnfrage, die beschäftigt ja so unglaublich viele Menschen auch. Ne? Da gibt es ja wirklich Sinnkrisen, die dann auch entstehen. Und ich glaube, das Problem, was viele heute haben, ist, dass sie, wie alles andere auch, Sachen einfach abarbeiten wollen und abhaken wollen und Dinge für sich ergründen wollen, aber die Zeit dafür nicht bereit sind zu investieren. Und ne, gerade so eine Reise oder auch eben viele Reisen zu sich selber letztendlich, die es eigentlich bedarf, um so ein Thema für sich zu ergründen und auch eine Antwort auf diese Frage zu finden.
Ich glaube, so diese Auszeit sich zu nehmen, auch zu meditieren, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das kann man auch dort machen, wo man sich gerade befindet. Aber genauso wichtig ist es einfach mal von außen auf das eigene Leben zu blicken, denn dann wird man rausfinden, was einem wichtig ist. Und klar, im Laufe des Lebens ändern sich die Wichtigkeiten sozusagen. Aber man kann dann auch einfach mal Dinge streichen. Man kann einfach mal Gedankenmüll auch über Bord werfen. Einfach Dinge, die einem lästig geworden sind, einfach mal ja, wegkippen. Dann hat man plötzlich wieder Platz für Neues und für neue Gedanken auch. Und das bietet die Wüste oder bietet der Wald oder die Natur. Auch auf See zu sein, zu segeln oder sowas, das stelle ich mir genauso vor. Also, dass man einfach mal wieder so ein bisschen auf sich achtet und auf sein Leben und sich nicht gefangen nehmen lässt von diesen ganzen Anforderungen, die andere an einen herantragen, sondern einfach mal sortiert und auch Grenzen setzt dann.
Und ein Gedanke, der mir jetzt gerade dazu noch kam, ist, was ich immer so faszinierend finde, ist, die Natur, egal jetzt, ob es die Wüste ist, ob es die Berge sind, ob es das Meer ist, ich glaube, die Natur ist an sich schon eine unglaubliche Kraftquelle für jeden von uns. Und das Schöne ist irgendwo und irgendwie auch wieder das Lustige gleichzeitig an der Geschichte, die Menschen wissen das eigentlich, weil wenn wir in Urlaub fahren, dann fahren wir immer in die Natur, sei es am Strand, wo wir liegen, sei es am Meer oder in den Bergen. Oder wir haben immer das Bedürfnis, in freier Zeit, die wir haben, unsere Zeit draußen zu verbringen. Das, was wir eigentlich so im Alltag oftmals, wenn wir einen Bürojob haben, ja gar nicht so leisten können und gar nicht tun können. Und unterbewusst ist, glaube ich, jedem klar, was für eine Energie in der Natur für einen drinstecken kann. Nur oftmals nimmt man es dann bewusst gar nicht so wahr, sondern es ist eher ein unterbewusster Prozess.
Ja, das stimmt schon. Also die Natur wird einem eigentlich erst bewusst, wenn man sich der Natur aussetzt. Ansonsten gibt es so viele Möglichkeiten, sich vor der Natur zu verstecken, sage ich mir, vor dem Computer oder irgendwo zu Hause in der Großstadt oder auch einfach in die eigenen vier Wänden. Aber wenn man hinausgeht in die Natur, dann hat man die Möglichkeit, natürlich wieder durchzuatmen und dann, dann öffnen sich viele, viele Türen, die man aus Versehen geschlossen hatte. Und dadurch, oder dass man auch die Möglichkeit hat, auch mal in Urlaub zu fahren und Ferien zu machen, hat man eben auch die Möglichkeit oder am Wochenende sich dieses Erlebnis zu holen. Denn das ist ja das Recht eines jeden Menschen oder jeder Kreatur, einfach auch mal zurück zur Natur zu gehen und so dorthin, wo er herkommt, will ich jetzt so nicht sagen, aber letztendlich eben doch.
Ja, nein, schön. Unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende, aber erzähl doch mal, was sind deine nächsten Pläne? Welche Wüsten sind quasi bei dir auf dem Reiseplan? Was hast du vor?
Also die nächsten größeren Reisen sind Namibia und Kalahari. Da möchte ich gerne mir wirklich Zeit nehmen, denn da sind die Strecken auch ziemlich groß. Da gibt es zwar nicht so die Möglichkeit, mit Kamelen zu reisen, aber trotzdem diese Wüste hat mich schon immer gereizt und die steht als nächstes auf dem Programm. Dann, um kleine Reisen dazwischen zu schieben, möchte ich gerne mal nach Israel. Mhm. Ich denke dann immer so, ja, Jesus, 40 Tage in der Wüste. In der Wüste möchte ich auch gerne sein und einfach mal erleben oder nachvollziehen können, was einen da erwartet. Also ob ich mich dann auch meinen eigenen Dämonen da aussetze oder ob ich genau das gleiche Gefühl, also diese Verbundenheit und dieses Nachhausekommen, was ich schon habe, wenn ich in eine Wüste betrete, ob ich dieses Gefühl auch dort habe, was ich schon glaube. Und aber auch eben Kultur dann wieder, so Jerusalem und so weiter. Das reizt mich extrem und das kann man ja auch mal zwischenschieben, genauso wie Island. Island reizt mich auch sehr.
Okay.
Durch die Natur, durch die Landschaften. Da gibt es auch eine Wüste, die Wüste der Missetäter, wo die Einwohner, die alten Wikinger, quasi ihre ganzen Diebe und bösen Menschen verbannt haben. Und die mussten dann in einer ganz kargen Landschaft ihr Leben fristen und versuchen zu überleben. Also das ist die Wüste der Missetäter, das ist so mittendrin. Oder darum heißt die Wüste. Und da möchte ich hin, weil eben auch die Landschaft so ohrenbetäubend schön ist, sage ich mal. Und ohrenbetäubend wegen der Stille, aber auch von dem optischen Reiz natürlich ein großes Spektrum bietet.
Schön. Klingt auf jeden Fall nach vielen Plänen, die du hast.
Oh ja, hört
Pläne
mich
sind
auf.
Gut. Es gibt noch 3 Fragen. Eine Frage hast du ja eigentlich schon beantwortet, deine Kraftquelle. Ich glaube, das ist relativ klar aus dem Interview herausgekommen, was das für dich ist. Aber es gibt tatsächlich noch 3 Fragen, die ich immer zum Ende eines Interviews nochmal stelle. Die erste Frage ist, gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat oder dich besonders geprägt hat?
Ja, das ist wahrscheinlich nach jedem Alter, hat man so ein Buch in jedem Alter, wo man das einen inspiriert hat und weitergebracht hat und so weiter. Ich glaube, dass das Buch Die 7 Säulen der Weisheit von Lawrence von Arabien einen starken Einfluss auf mich gehabt hat. Ich wollte dann unbedingt nach Jordanien ins Wadi Rum, da wo Lawrence von Arabien unterwegs war. Und er hat einfach so wunderbare Worte gefunden, die Wüste zu beschreiben. War so begeistert von dieser Landschaft. Das hat mich gereizt, zusammen natürlich mit den ganzen politischen Geschichten, die dort stattgefunden haben, auch ausgelöst durch seine Tätigkeit. Außerdem war er Archäologe, also im Vorfeld seiner...
Da ist die Connection wieder.
Ja, genau. Also ich fühle mich ihm verbunden und deshalb ist dieses Buch sehr wichtig für mich. Ja.
Schön, ja. Gibt es ein Zitat, was für dich besonders wichtig ist oder was sich besonders bei dir eingeprägt hat, nachdem du vielleicht sogar auch ein bisschen lebst?
Es gibt natürlich viele Zitate, die was mit der Wüste zu tun haben und zusammenhängen und Sprichworte aus dem Arabischen und so weiter. Aber was mich geprägt hat, ist ein Satz meiner Großmutter. Sie hat gesagt, was ein Mensch gern deit, das war ihm nicht to fail. Und das heißt übersetzt ins Hochdeutsche, was ein Mensch gerne tut, das wird ihm auch niemals zu viel.
Was ist das für eine Sprache? Sorry, dass ich dich unterbreche.
Plattdeutsch.
Plattdeutsch einfach, okay. Ja. Ich dachte gerade irgendwie so, naja, okay, ja.
Ich komme halt aus dem Norden.
Ja.
Ja, und was ein Mensch gerne tut, wird ihm nicht so viel, weil er eben aus dieser Tatsache her immer wieder neue Kraft schöpfen kann, aus sich selbst heraus. Mhm. Weil ihn die Tätigkeit einfach per se oder an sich schon so begeistert, dass er immer wieder, ja, er muss gar nicht drüber nachdenken, er ist motiviert ohne Ende. Also, und das ist, glaube ich, die Grundlage jeder sinnvollen Tätigkeit. Mhm. Also ich habe früher irgendwann mal gesagt, tue etwas mit Begeisterung oder lass es. Und ich finde, das drückt alles aus. Denn wenn man für eine Tätigkeit, die man macht, keine Begeisterung empfindet, dann kann sie einen auch nicht erfüllen und nicht glücklich machen. Also mach einfach das, was dich glücklich macht. Mhm. Das motiviert.
Schön, ja. Gibt es denn irgendwelche Medien, die du für deine persönliche Weiterentwicklung benutzt oder auch die für dich irgendwie so eine Inspirationsquelle darstellen vielleicht? Gibt es da was?
Medien, naja, also ich dokumentiere natürlich schon meine Reisen mit Fotos und mit Filmaufnahmen und ich müsste jetzt eigentlich das einfach mal umsetzen, weil ich so unendlich viel gefilmt habe, auch in der Wüste, um zu belegen, was ich dort eigentlich mache und zu dokumentieren, dass ich das einfach mal auf YouTube stelle oder Vimeo, also dass ich einfach mal so kurz Filme zeige, vielleicht auch mit solchen Gedanken eben, was Stille bedeutet, also gar nicht so sehr nur auf meine Tätigkeit bezogen, sondern was den Mensch, was jeden Menschen interessiert und was ihn berührt und das mit Filmaufnahmen unterlegen. Also deshalb Medien, ja, Foto, Film, das, damit beschäftige ich mich. Das finde ich genauso faszinierend wie Malerei. Oder ansonsten Musik, weil ich auch gerne Musik mache. Und das ist, aber ja, du möchtest vielleicht eher hören, was mich für eine App begeistert oder so.
Nein, also überhaupt nicht. Also wenn du da natürlich was hast, dann gebe ich das auch sehr gerne an die Hörer hier weiter, weil das ist ja quasi so der Hintergedanke hinter der Frage, ne? Zu schauen, ob es da irgendwas gibt, was man da vielleicht auch irgendwie nochmal empfehlen kann. Aber auch das ist völlig fein, was du gesagt hast.
Also durch dich jetzt habe ich ja erfahren, dass es auch Podcast-Sendungen gibt, und dass man sich auch im Internet informieren kann, ohne jetzt abhängig zu sein von den Medien, die man kennt, Fernsehen und Netflix und sowas. Es gibt man kann mittlerweile, und das ist das Schöne, sich so orientieren in der Medienwelt, dass man wirklich das bedient, was einen wirklich interessiert. Das heißt, Man muss nicht zum Beispiel auch bei einer Zeitung jede Seite lesen, sondern man kann sich das rauspicken, was einen weiterbringt. Mhm. Und kann die negativen Einflüsse einfach mal weglassen. Und deshalb finde ich solche Podcast-Sendungen auch so klasse, weil man sich dann wirklich auf das einlassen kann, was einen weiterbringt, was einen glücklich macht, was einen berührt.
Das ist so wahr und das ist tatsächlich auch was, was ich an diesem Medium so unglaublich schätze, weil wenn man irgendwie in die Nachrichten hört, ich finde, man wird doch einfach nur noch überrollt von irgendwelchen Negativschlagzeilen. Weil das Negative bleibt irgendwie mehr im Hirn, das brennt sich irgendwie fester ein und irgendwie habe ich das Gefühl, der Fokus wird doch immer verstärkt oder immer stärker auf die Negativität gelegt und auf das, was Schlimmes in der Welt ist, als wirklich den Fokus darauf zu legen, was eigentlich Schönes passiert.
Das stimmt.
Und das finde ich halt eben, wenn man halt wirklich in einer Podcast-Show ist und weiß, okay, das Themengebiet wird abgedeckt, das ist dann vielleicht nicht so breit, wie das in der Nachrichtenwelt der Fall ist, aber das, was ich konsumiere, konsumiere ich sehr bewusst und gezielt und weiß, auf was ich mich einlasse. Und das Ganze soll mich ja auch mehr motivieren als demotivieren. Und deshalb finde ich Podcasts auch eine ganz großartige Geschichte.
Das stimmt. Da hast du Wahres gesprochen. Also einfach sich nach denen orientieren, nach den Dingen, die einen motivieren und nicht demotivieren.
Ich finde ja auch solche Sachen wie Happy News fände ich mal ganz, ganz spannend, ne? Wirklich vielleicht mal einen Fernsehsender zu haben, der sich wirklich ausschließlich auf das Positive konzentriert.
Ja, denn wenn du positive Bilder in deinem Kopf erzeugst, so wie Affirmationen ja auch, dann wird sich dein Leben auch in die Richtung verändern.
Total, ja.
Und wenn du zum Beispiel jedes Wort, das du aussprichst oder jeder Satz hat eine unglaubliche Kraft. Und wenn du negative Sätze aussprichst, dann haben die natürlich auch eine Kraft, aber die können sich verselbstständigen und in die falsche Richtung führen, sag ich mal. Also lieber positiv nicht nur denken, sondern auch es umsetzen, indem man positive Sätze aufschreibt oder erzählt oder einfach mal sich über positive Dinge unterhält, denn dann wird die Welt auch ein Stück besser.
Das ist so. Carsten, es war wirklich sehr inspirierend und es war wirklich sehr, sehr schön, dir einfach zuzuhören und diese Bilder im Kopf entstehen zu lassen, die du da heute geschaffen hast oder erschaffen hast. Vielen, vielen Dank für das Interview heute.
Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.
Mir auch. Und wie jedes Mal findet ihr zu Carsten Westphal auf meiner Homepage auch nochmal Kontaktdaten. Also wie eine Zusammenfassung, eine kurze Zusammenfassung von dem, worüber wir heute gesprochen haben. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Gedankenkraft und sage, hab einen schönen Tag. Es ist schön, dass es dich gibt. Alles Liebe. Mach's gut.